NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend. Zum Echo des Tages an diesem 11. November begrüßt Sie Ulrike Bosse. Wir berichten unter anderem über den Europaparteitag der Grünen, über das Debattencamp der SPD, über den Auftakt der IKD-Synode und über die Eröffnung des Karnevals in Köln. Zunächst aber schauen wir auf das Gedenken zum Ende des Ersten Weltkriegs. Eine Gedenkfeier kann nicht mehr als ein Zeichen setzen. Aber auch Zeichen und Symbole sind wichtige Elemente der Politik. Rund 70 Staats- und Regierungschefs hatte der französische Präsident Macron nach Paris eingeladen, um des Endes des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren zu gedenken. Darunter auch die Kanzlerin des einstigen Kriegsgegners Deutschland, Angela Merkel. Macron wollte ein Zeichen setzen für Multilateralismus in einer Zeit wachsender Nationalismen, für Gemeinsamkeit in einer Zeit zunehmender Egoismen, für Versöhnung in einer Zeit wachsenden Hasses. Aus Paris berichtet Sabine Wachs.
Die Glocken der berühmten Pariser Kirche Notre-Dame läuten sogar am Arc de Triomphe. Über Lautsprecher werden die Boten, die am 11. November 1918 den Waffenstillstand eingeläutet haben, auf die Champs-Élysées übertragen. Mehr als 80 Staats- und Regierungschefs laufen untergehakt auf den Place d'Étoile, in der Mitte Frankreichs Präsident Macron, direkt neben ihm Kanzlerin Merkel. Kurz schreitet Emmanuel Macron die Truppen ab. Die militärischen Ehren am 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges hält der Staatschef bewusst kurz. Nicht die Erinnerung an den Krieg, sondern ein Zeichen für den Frieden soll im Vordergrund stehen. Ist der Waffenstillstand mit Deutschland schon geschlossen? Ich bin so glücklich, dass ich es kaum glauben kann. Schüler lesen Texte aus den Tagebüchern von französischen, britischen und amerikanischen Soldaten. Und auch einen Text des deutschen Schriftstellers und Frontsoldaten Erich Maria Remarque.
Der Krieg ist zu Ende. In einer Stunde sollen wir abziehen. Wir brauchen nun nie wieder hierher. Wenn wir gehen, gehen wir für immer.
Der fromme Wunsch Remarques wurde nicht erfüllt. Ein Krieg führte zum nächsten, sagt Frankreichs Präsident Macron. In seiner eindrücklichen Rede, einem flammenden Appell für den Frieden, vergleicht er die Situation nach 1918 mit der heutigen.
La leçon de la grande guerre.
Die Lehren, die wir aus dem Ersten Weltkrieg ziehen, dürfen weder der Groll eines Volkes gegen andere Völker sein, noch dürfen wir die Vergangenheit vergessen.
Pas plus que celle de l'oubli du passé.
Ein Rückzug auf sich selbst, auf die eigene Nation, sagt Macron, sei keine Lösung.
Car le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme.
Denn der Patriotismus ist das exakte Gegenteil des Nationalismus. Wenn man sagt, unsere Interessen zuerst vor allen anderen, dann ignoriert man das Wertvollste einer Nation, ihre moralischen Werte. Klarer hätte die Spitze gegen Macrons Gast, gegen US-Präsident Donald Trump und sein America First kaum ausfallen können. Macron beschwört den Zusammenhalt aller anwesenden Staats- und Regierungschefs, sich gemeinsam gegen die aktuellen Herausforderungen zu stellen, gegen den Klimawandel zu kämpfen, gegen Armut, Hunger oder Ungleichheit. Diesen Themen widmet sich auch am Nachmittag das Friedensforum. Macron hat es ins Leben gerufen. Als großes Symbol des Vertrauens und der Freundschaft zu Deutschland überlässt er Bundeskanzlerin Merkel die Eröffnungsrede, in der sie offen über ihre Sorgen zur aktuellen Situation in Europa und der Welt spricht.
Die Sorge etwa, dass sich wieder ein nationales Scheuklappendenken ausbreitet. Wir sehen doch, dass internationale Zusammenarbeit, friedlicher Interessenausgleich, ja selbst das europäische Friedensprojekt wieder in Frage gestellt werden. Wir sehen die Bereitschaft, Eigeninteressen schlimmstenfalls auch mit Gewalt durchzusetzen.
Merkel greift das auf, was Frankreichs Präsident Macron am Vormittag schon ausgeführt hat. Es herrscht Einigkeit zwischen den beiden Politikern. Das deutsch-französische Tandem will dem Nationalismus die Stirn bieten. Uni vereint.
Die Gedenkfeier zum Ende des Ersten Weltkriegs in Paris. Dazu nun auch der Kommentar von Barbara Kostolnik.
Emmanuel Macron ist ein Macher, einer, der keine Angst kennt. Auch dieses Wochenende hat der französische Präsident wieder gezeigt, warum er so wichtig ist. Er scheut sich nicht, über 70 Staats- und Regierungschefs zu versammeln und ihnen die Leviten zu lesen, darunter Trump, Putin oder Erdogan. Schaut euch an, was vor und während des Ersten Weltkriegs und danach passiert ist, was die pervertierte Form von Patriotismus, der Nationalismus, alles angerichtet hat. Wie die unheilige Überhöhung des eigenen Vaterlands zu Millionen Toten und unendlichem Leid geführt hat. Der französische Präsident hat die Gunst der Stunde genutzt. Die feine Inszenierung unter dem Triumphbogen, in den die Schlachten Napoleons eingemeißelt sind, ist Mahnung, Warnung und Aufforderung zugleich. Wer weiter Abschottung predigt, macht sich mitschuldig, wenn die Welt auseinanderdriftet und wenn neue Kriege auflodern. Trump und Putin saßen dabei versteinert auf der Tribüne. Sie waren ganz besonders angesprochen. Weil Macron einen sehr ausgeprägten Sinn für Geschichte hat, darf die deutsche Kanzlerin an seiner Seite nicht fehlen. Angela Merkel spielte bei den Gedenkfeierlichkeiten in und um Paris sogar eine Hauptrolle. Sie empfängt zusammen mit dem französischen Präsidenten die Gäste am Triumphbogen. Sie sitzt neben Macron. Sie hält die Eröffnungsrede auf dem Friedensforum. Auch hier ist die Botschaft deutlich. Deutsche und Franzosen haben sich vor über 100 Jahren die Köpfe eingeschlagen. Sie haben sich später erneut bekämpft. Aber im Hier und Heute hören sie einander zu, leben als gute Nachbarn, richten den Blick in eine friedliche Zukunft. Deshalb ist es ein Irrsinn ohnegleichen, wenn Alexander Gauland davon schwadroniert, dass Deutschland an der Siegesfeier der damaligen Verbündeten nicht hätte teilnehmen dürfen. Gauland hat einmal, wieder einmal mehr die Fakten verdreht. Es handelt sich bei den Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs eben nicht um Siegesfeiern, sondern um Versöhnungs-, um Friedensfeiern. Und dass hier Deutsche und Franzosen, die deutsche Regierungschefin und der französische Präsident gemeinsam auftreten, dass sogar die Lichtung bei Compiègne zum Ort der Versöhnung werden soll, kann man Macron und Merkel gar nicht hoch genug anrechnen. Denn gerade Compiègne stand für den unverhohlenen Hass, in dem sich Deutschland und Frankreich über lange Jahre gegenüberstanden. Es wäre zu schön, ließe sich Merkel vom Enthusiasmus des französischen Präsidenten anstecken, würde sich die Kanzlerin auch endlich so kämpferisch gegen das Gift von Nationalismus und Abschottung stellen wie Frankreichs Präsident. Beim Friedensforum hat sie immerhin einen Anfang und den Mund aufgemacht. Gegen nationales Scheuklappentum, gegen Isolationismus, für mehr Mut. Es braucht diesen Mut, zusammenzustehen, und zwar von vielen. Ein Macron allein reicht leider nicht aus.
Ein Kommentar von Barbara Kostolnik aus Paris. Und auch in London stand das traditionelle Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs im Zeichen der Versöhnung mit dem einstigen Kriegsgegner Deutschland. Bundespräsident Steinmeier nahm an der Zeremonie in London teil. Von dort berichtet Jens-Peter Marquardt.
Salutschüsse. Und auch Big Ben unterbrach für 11 Glockenschläge seine durch Bauarbeiten bedingte monatelange Ruhe. 2 Schweigeminuten zu Ehren der Gefallenen. Auf der Whitehall standen bereits Premierministerin Theresa May, 4 ihrer Vorgänger und die Vertreter der Parteien und des britischen Parlaments, als Prinz Charles, gefolgt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, vor den Zenotaph, das Mahnmal für die Gefallenen, trat. Trompeter gaben das traditionelle Signal des Gedenkens, The Last Post, der letzte Wachposten. Prinz Charles legte als erster den Kranz der Queen nieder, die die Zeremonie vom Balkon des Außenministeriums verfolgte. Zusammen mit Steinmeiers Frau Elke Büdenbender, Charles' Ehefrau Camilla und Kate und Meghan, den Ehefrauen der Prinzen William und Harry, die während der Zeremonie in Uniform unten vor dem Zenotaph standen. Direkt danach, noch vor der britischen Premierministerin und den anderen Vertretern der königlichen Familie, des Militärs und der britischen Politik, war der Bundespräsident dran. Ein Bundeswehroffizier in Uniform übergab ihm das Gebinde aus roten Mohnblüten mit der schwarz-rot-goldenen Schleife. Steinmeier legte den Kranz direkt vor den Kranz der Queen. Daran befestigt eine kleine Karte, schwarz umrandet, auf Englisch mit blauer Tinte handgeschrieben die Worte »Geehrt, Seit an Seit zu erinnern, dankbar für Versöhnung, hoffnungsvoll für eine Zukunft in Frieden und Freundschaft«, Frank-Walter Steinmeier. Es war ein historischer Moment. Noch nie hatte ein deutscher Politiker während der jährlichen Feierlichkeiten zum Kriegsgedenken am Zenotaph in London einen Kranz niedergelegt. Bundespräsident Steinmeier war 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg der Erste.
Nie wieder und Versöhnung, so lautete die Botschaft zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs in London wie in Paris. Selbst Friedrich Merz lobt mittlerweile die Grünen. Dass konservative CDU-Politiker je so weit kommen würden, hätten sich Joschka Fischer und Jürgen Trittin einst wohl kaum erträumt. Die Grünen von heute reagieren freundlich und gleichermaßen distanziert nach allen Seiten. Bei ihrem Europawahltag in Leipzig verfolgen sie weiterhin den eigenständigen Kurs, der ihnen in den letzten Tagen bei den letzten Wahlen so viel Erfolg beschert hat. Wie sie in den Europawahlkampf im kommenden Frühjahr ziehen wollen, berichtet Christoph Brössel.
Ein Parteitag der Harmonie, so wollte Robert Habeck die Bundesdelegiertenkonferenz in Leipzig nicht bezeichnen. Er sprach von Sammlung der Kräfte und Härtung der eigenen Position. Die Grünen fühlen sich gut gewappnet für die Europawahlen im Mai 2019. Nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen ist die Stimmung gut in der Partei. Robert Habeck rief zu Demut auf. Tausende gingen gegen die AfD und Rassismus auf die Straße für Europa. Er sprach von einer Zeit des Umbruchs.
Wir leben diesen Umbruch gerade. Aber was sagt er denn eigentlich wirklich? Menschen ändern ihre Meinung. Wer einmal Sozi gewählt hat, wählt vielleicht das nächste Mal nicht mehr Sozi. Wer einmal in die Union eingetreten ist, tritt vielleicht wieder aus und möglicherweise bei den Grünen ein. Wer jetzt den Grünen einen Vertrauensvorschuss gibt, der kann sich das auch wieder anders überlegen. Das ist doch aber kein Problem. Menschen ändern ihre Meinung. Das ist ein Ansporn für jeden Demokraten. Umarmen wir diese neue Zeit. Geben wir ein Angebot dafür.
Und dieses Angebot hat rund 80 Seiten. Die Grünen sprechen sich für eine Plastiksteuer aus, wollen den Klimawandel aufhalten, große internationale Konzerne besteuern, die Agrarpolitik verändern. Kleine Landwirtschaftsbetriebe und Ökobauern sollen von der europäischen Förderung besser profitieren. Streit hat es beim Thema Asyl und Migration gegeben um den Satz, nicht alle, die kommen, können bleiben. Letztlich haben die Delegierten des Parteitages das Wahlprogramm mit dieser Passage beschlossen. Franziska Brandner, europapolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion.
Wir Grüne haben eine ganz klare Haltung, die sagt, das Grundrecht auf Asyl ist für uns nicht verhandelbar. Aber damit es nicht verhetzbar wird und dass nicht jemand sagen kann, die wollen ja einfach die Türen aufmachen, ist für uns auch wichtig zu sagen, wir haben natürlich rechtsstaatliche Verfahren, wo geprüft wird, ob jemand auch einen Asylgrund hat. Und dann ist für uns Grüne auch ganz klar, dass diejenigen, die eben keinen berechtigten Asylgrund haben, auch wieder gehen müssen.
Die Grünen wollen die freiwillige Ausreise stärken, sprechen sich dagegen aus, bestimmte Staaten als sichere Herkunftsländer zu definieren. Außerdem beschlossen die Delegierten, eine faire Verteilung der Flüchtlinge in Europa durchzusetzen. Bislang sperren sich einzelne Mitgliedstaaten gegen diese Vorgabe. Ein europäisches Grenzkontrollsystem soll das Vertrauen in das Schengen-System stärken. Die Grünen wählten auch ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl im Mai 2019. An der Spitze der Liste stehen jetzt Ska Keller und Sven Giegold. Beide sitzen bereits im Europaparlament.
In den letzten 5 Jahren haben wir in keinem Bereich im Europaparlament mehr erreicht als bei der Schließung der Steueroasen. Wir sind aber noch nicht am Ziel. Und ich werde nicht Ruhe geben, bevor die Steuern nicht da bezahlt werden, wo sie erwirtschaftet wurden, liebe Freundinnen und Freunde.
Lob erhielten die Grünen vom Kandidaten für den CDU-Vorsitz Friedrich Merz. Er sagte der Bild am Sonntag, er habe früher ein extrem kritisches Verhältnis zu der Ökopartei gehabt. Die Grünen von heute seien sehr bürgerlich, sehr offen, sehr liberal und sicherlich auch partnerfähig.
Soweit wie die Grünen ist die SPD noch nicht. Die Sozialdemokraten suchen nach den Wahlniederlagen in Bayern und Hessen Orientierung. Wohin soll sich die Partei entwickeln? Ja, wozu wird sie überhaupt gebraucht? Antworten suchte die SPD an diesem Wochenende bei einem Debattencamp, zu dem die Parteispitze Interessierte von überall her nach Berlin eingeladen hatte. Mit Erfolg, wie Angela Ulrich berichtet.
Rot und lila leuchten die Scheinwerfer. Es ist laut und wusig im roh gemauerten Fabrikgebäude in Berlin-Köpenick. Zu DDR-Zeiten wurde hier direkt an der Spree Rundfunk gemacht. Jetzt sucht die SPD nach sich selbst und nach neuer Kraft. Für Parteivize Ralf Stegner hat das funktioniert.
Es ist ein richtiger Energieschub für die innerparteiliche Debatte. Hier sind irre viele Leute. Große, kleine Formate. Es geht um wichtige Themen, ob das jetzt Frieden oder Arbeit und Umwelt ist oder Parteireform oder Kindergrundsicherung oder was es auch immer ist. Da ist enorm viel sozialdemokratische Energie zu merken. Das können wir gut brauchen. Das macht auf der Spitze ein bisschen Dampf. Das ist auch nötig.
Die SPD-Spitze Andrea Nahles sitzt auf einem Podium nach dem anderen beim SPD-Debattencamp. Spannung fällt dabei von Nahles ab, ist der Eindruck. Es sind riesig viele Leute gekommen. Die SPD wird nicht abgeschrieben. Das ist was in diesen Tagen. Und die gebeutelte Chefin nimmt einiges mit vom Debattencamp.
Lebendig, debattenstark. Die Leute haben sich hier mit einem Enthusiasmus eingebracht. Ich bin richtig froh. froh. Das ist ein Aufbruchssignal und es ist echt ansteckend.
Rund 60 Foren gab es. Kleine Runden, große Podien, auf Papphockern, in roten Sesseln, auf dem Fußboden. Digitales, Klimaschutz, Europapolitik, Sozialstaat. Was kommt nach Hartz IV? Julian und Cornelia sind beide Mitte 20 und aus Bonn und Fürth gekommen und ziemlich gut drauf.
Ich finde, man darf auch nicht unterschätzen, wie das Gemeinschaftsgefühl der Leute pusht, weil man einfach hier unter gleichgesinnten Leuten ist. Ich finde diese Bereitschaft und diese Offenheit auch, sich den Themen zu stellen, total wichtig.
Ich bin vor, glaube ich, knapp 3 Wochen erst eingetreten, weil ich denke, dass gerade jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um die Idee der Sozialdemokratie zu unterstützen und mitzugestalten.
Sich nicht verloren geben, etwas anpacken in der SPD. Dieser Geist weht durch die Berliner Fabrikhallen an diesem Wochenende. Aber wie nun diese Erwartung auch danach umsetzen? Cansel Kiziltepe, Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete, hat da so eine Idee.
Die Botschaften, die uns von der Basis mitgegeben wurden, sind linker werden, ökologischer werden und weiblicher werden und vielfältiger werden.
Und sich diese Botschaften zu Herzen nehmen, dafür hat die SPD auch nicht mehr endlos Zeit, sagt Juso-Chef Kevin Kühnert.
Hier kommen Leute, die geben sich damit nicht zufrieden, sondern die sagen, es interessiert mich nicht, was ihr vor 20 Jahren mal beschlossen habt. Ich will Antworten aufs Hier und Jetzt und hier wären übrigens meine Vorschläge. Und es überfährt einen manchmal erstmal ein bisschen, aber das sind ja die Leute, die wir gewinnen wollen.
Und da ist auch Andrea Nahles mal ganz einer Meinung mit Kühnert. Geht raus, erzählt von dieser frohen, mutvollen SPD, ruft sie den Teilnehmern des Debattencamps zum Abschluss zu, auf ihre ganz eigene Nahles-Art.
Los, Arschruh! Sagt man bei uns im Rheinland. Zinn auseinander. Für die SPD kämpfen. Mit viel Spaß dabei. Und das hatte ich an diesem Wochenende. Spaß hatte ich. Spaß. Jawohl.
Mit mehr Kraft gehe sie nach Hause, sagt Nahles. Die Selbstversicherung hat also geklappt. Bleibt noch der schwierigere Teil, das auch unter das Volk zu bringen.
Der AfD droht möglicherweise eine Parteispendenaffäre. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hat die Partei zwischen Juli und September 2017 eine Spende in Höhe von mehr als 130.000 Euro erhalten. Und die Gelder kamen gestückelt aus der Schweiz. Andreas Braun berichtet.
Das Geld ist in Tranchen von meist 9.000 Schweizer Franken auf das Konto des AfD-Kreisverbandes Bodensee geflossen. Eine Pharmafirma aus Zürich hatte gespendet. Als Zweck gab der Geldgeber an, Wahlkampfspende Alice Weidel. Das belegen Kontoauszüge, die WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung einsehen konnten. Weidel hat am Bodensee ihren Hauptwohnsitz und hatte in dem Wahlkreis kandidiert. Das Parteiengesetz erlaubt Spenden von Firmen von außerhalb der Europäischen Union allerdings nur dann, wenn die Anteile mehrheitlich deutschen Staatsbürgern gehören oder der Hauptsitz in der EU ist. Solche Spenden aus der Schweiz sind daher grundsätzlich problematisch. Außerdem hätte die AfD die Spende der Bundestagsverwaltung sofort nach Erhalt melden müssen, weil es sich insgesamt um eine Großspende handelte. Das ist aber anscheinend nie passiert. Alice Weidel sagte dazu, sie persönlich habe auf den richtigen Umgang des Landesschatzmeisters damit vertraut. Sie kenne die Firma nicht, außerdem sei das Geld in voller Höhe zurückgezahlt worden. Doch auch das sei problematisch, erklärt der Parteienrechtler Martin Morlock. Illegal angenommene Spenden müssten Parteien, wenn sie spät bemerkt werden, an den Bundestagspräsidenten weiterleiten und nicht an den Spender zurückzahlen. Sollte die Bundestagsverwaltung auch der Ansicht sein, dass die Spende tatsächlich illegal war, muss die Partei mit einer empfindlichen Strafzahlung rechnen.
In Würzburg tagt seit heute die Synode der Evangelischen Kirche Deutschlands, der EKD. Das Kirchenparlament beschäftigt sich mit den aktuell dringlichen Fragen der Evangelischen Kirche, etwa der Frage, wie Jugendliche für die Kirche gewonnen werden können oder wie sie die Kirche im digitalen Wandel aufstellen soll. Vor allem aber will nach der katholischen Kirche nun auch die evangelische Kirche sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen in ihren Institutionen aufarbeiten. Aus Würzburg berichtet Tilman Kleinjung.
479 Menschen haben sich bis heute bei der evangelischen Kirche gemeldet, weil sie Opfer sexueller Gewalt wurden. Die Fälle reichen bis in die 50er Jahre zurück. Und die Verantwortlichen in der Kirche rechnen mit einer großen Dunkelziffer. Sich nach einem erlittenen Missbrauch an die Institution der Täter zu wenden, erfordert viel Mut. Deshalb stand am Anfang der Synode heute ein Appell des Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm.
Ich richte mich an diejenigen, die betroffen sind, an die Opfer. Bitte melden Sie sich bei uns. Wir wollen wissen, wenn Ihnen so etwas zugestoßen ist im Raum unserer Kirche. Wir wollen es wissen. Wir haben als Bayerische Landeskirche eine Broschüre gemacht, wo wir diese Botschaft versuchen, breit zu streuen in Arztpraxen oder anderen Orten. Wir wollen es wissen.
Deshalb hat die evangelische Kirche beschlossen, zwei Studien in Auftrag zu geben. Eine soll sich mit den Risikofaktoren beschäftigen. In welchen Bereichen ist die Gefahr besonders groß, Opfer eines Missbrauchs zu werden? Beispielsweise in der Jugendarbeit. Und wie kann man dem vorbeugen? Die zweite Studie soll die evangelische Missbrauchsgeschichte aufarbeiten, sagt die Vorsitzende der Synode, Irmgard Schwätzer.
Was hat es wirklich in der Vergangenheit gegeben? Welche Dunkelziffer können wir da noch aufklären? Und auch das wird anders laufen als in der katholischen Kirche. Ganz einfach, weil wir die Landeskirchen haben, weil die Gemeinden eine sehr hohe Selbstständigkeit haben. Da muss einfach auf die spezifische Aktenlage auch in der evangelischen Kirche abgestellt werden.
Die katholische Missbrauchsstudie, die im September vorgelegt wurde, hat sich auf Geistliche konzentriert. Die IKD will auch ehrenamtliche Mitarbeiter mit einbeziehen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey forderte bei ihrem Grußwort in Würzburg Konsequenzen für die Täter.
Menschen, die Kinder missbrauchen und sie damit für ihr Leben schädigen, haben in keinem Amt der Kirche mehr etwas zu suchen. Das ist meine Überzeugung.
Lange Zeit wurde das Thema Missbrauch in der evangelischen Kirche eher stiefmütterlich behandelt. Im Windschatten des katholischen Missbrauchsskandals wurden zwar auch einzelne evangelische Fälle bekannt, aber niemand stellte die Grundsatzfrage: Gibt es auch bei den Protestanten Strukturen, die sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen ermöglichen? Heinrich Bedford Strom hat sich heute deutlich von der katholischen Kirche abgegrenzt. Es gebe dort systemische Besonderheiten, die Missbrauch begünstigen. Gemeint hat er damit den Zölibat, die Verpflichtung, dass Priester ehelos leben müssen.
Aber auch wir müssen weitere Konsequenzen ziehen, noch intensiver an Präventionskonzepten und zielgenauer Aufarbeitung arbeiten. Null Toleranz gegenüber Tätern und Mitwissern, dafür stehen wir in der Pflicht. Und da nehme ich ausdrücklich das auf, was Sie, liebe Frau Giffey, eben gesagt haben.
Thielmann Kleinjung berichtete aus Würzburg. Der Mann der in Pakistan verfolgten Christin Asia Bibi hat in mehreren westlichen Staaten um Asyl für seine Frau gebeten. Ihrem Anwalt zufolge würde sie gerne nach Deutschland kommen und die Stimmen derer, die sich für ihre Aufnahme einsetzen, werden mehr. Das Auswärtige Amt hat mittlerweile bestätigt, dass man Gespräche mit der pakistanischen Regierung führe. Aus Berlin der Grodenkirch.
Deutschland ist grundsätzlich bereit, die in Pakistan verfolgte Christin Asia Bibi aufzunehmen. Das Auswärtige Amt hat im ARD-Hauptstadtstudio bestätigt, dass derzeit Gespräche mit der pakistanischen Regierung laufen. Aus dem Außenamt hieß es, der Schutz der Frau und ihrer Familie stehe im Vordergrund. Sollte sie Pakistan verlassen können, wären sicherlich eine Reihe europäischer Länder aufgeschlossen, sie aufzunehmen. Dazu gehört selbstverständlich auch Deutschland, so das Auswärtige Amt. Nach ihrer Entlassung aus pakistanischer Haft möchte Asia Bibi gerne nach Deutschland ausreisen. Das teilte ihr Anwalt mit. Er sagte, seine Mandantin könne gehen, wohin sie wolle, aber die Zeit werde knapp. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt forderte, dem Wunsch der Frau nachzukommen. Die Bundesregierung müsse Asia Bibi Schutz bieten und es ihr schnell ermöglichen, mit ihrer Familie nach Deutschland zu reisen. Bibis Ehemann hatte mehrere westliche Staaten um Asyl gebeten. Die Katholikin war 2010 im muslimisch geprägten Pakistan zum Tode verurteilt worden, wegen angeblicher Gotteslästerung. Kürzlich wurde sie freigesprochen. Das löste große Proteste radikal-islamistischer Gruppen aus, die die Hinrichtung der Frau fordern.
Die Bilder aus Kalifornien sind dramatisch. Flammen fressen sich durch den Wald. Sie bedrohen bescheidene Wohnhäuser ebenso wie riesige Villen. Und nicht alle Menschen haben es geschafft, sich zu retten. Über den aktuellen Stand berichtet aus Los Angeles Kerstin Zilm.
Bei den Bränden im Norden und Süden Kaliforniens sind mindestens 25 Menschen gestorben und mehr als 7000 Gebäude zerstört worden. Auch das Haus von Thomas Gottschalk in Malibu ist komplett abgebrannt. Medien berichten, dass der Star selbst nicht vor Ort war. Seine Frau Thea habe aber vor den Flammen fliehen müssen. Alle 13.000 Bewohner des Küstenortes sind aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Dazu gehören Lady Gaga und Regisseur Guillermo del Toro. Mehr als 57.000 Gebäude sind in der Region nördlich von Los Angeles noch immer von Feuern bedroht. Die Feuerwehr konnte einen Teil der Brände unter Kontrolle bekommen und in wenigen Gebieten Evakuierungsanordnungen aufheben. Zwei Menschen starben in den Hügeln östlich des Ortes in ihrem Auto, vermutlich als sie versuchten, dem Feuer zu entkommen. Derzeit sind mehr als 900 Feuerwehrleute bei den Bränden im Süden Kaliforniens im Einsatz und mehr als 4.000 im Norden. Beim sogenannten Campfire in einem ländlichen Gebiet nördlich der Hauptstadt Sacramento starben mindestens 23 Menschen durch die Flammen. Die Behörden rechnen damit, weitere Opfer zu finden, wenn sie näher zu den abgebrannten Häusern vordringen.
Heute ist der 11.11. Und in Köln gibt es da etwas wesentlich Wichtigeres als Weltkriegsgedenken. Um 11.11 Uhr war die karnevalslose Zeit vorbei.
3, 2, 1!
Gestern strömender Regen, heute fast T-Shirt-Wetter, zumindest um 11.11 Uhr, als Köln pünktlich in die neue Session startete. Tausende Clowns, Piraten, Polizisten, Bienen, Löwen oder Matrosen feiern an diesem ungewöhnlichen Sonntag, während der Rest des Landes vielleicht gerade vom Frühstückstisch aufgestanden ist. Christoph Kuckelkorn, der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, erklärt das so.
Wenn man sich Köln vorstellt, dann ist jeden Tag der gleiche Trott. An den Haltestellen stehen die gleichen Leute in den gleichen Klamotten. Und dann gibt es diesen Tag, diesen 11.11., wo alles anders ist. Alle sind verkleidet, alle bunt. Alle feiern wild miteinander, es gibt keine Grenzen wirklich, die Menschen liegen sich in den Armen. Und am nächsten Tag ist alles wieder normal, also alle gehen wieder in Reihe und Glied und das ist irgendwie was ganz Spezielles. Das zeichnet vielleicht auch den Kölner so ein Stückchen aus. Der weiß, wann man feiern kann, der weiß aber auch, wann gearbeitet wird.
Seit 8 Uhr heute Vormittag hatte sich die Stadt kontinuierlich gefüllt. Gegen 10 Uhr bildeten sich an den Zugängen zu den Hauptfeierplätzen bereits lange Schlangen. Es war schon sehr früh sehr voll in der Stadt, die Stimmung ausgelassen und fröhlich.
Das ist der Tag, wo wir das ganze Jahr drum warten. No vivo fast laufen ist das der Höhepunkt, das muss einfach sein.
Ich bin ganz früh aufgestanden. Und mit meinen Mädels ist einfach nur super. Immer so, 11.11. Weiberfasteneröffnung, immer super.
Wie in fast allen Vorjahren mussten die Hauptplätze in der Altstadt schon früh gesperrt werden. Mehr als 10.000 Menschen allein auf dem Heumarkt sorgten für ein imposantes Bild, das die zukünftige Jungfrau Michael Everwand erstmals von der Bühne aus sehen konnte.
Seit Monaten habe ich eigentlich immer Angst vor diesem Moment gehabt. Dachte, oh je, oh je, oh je, 20.000 Leute, aber jetzt ist einfach nur geil und es läuft seit heute Morgen. Ich freue mich einfach nur.
Der designierten Jungfrau zur Seite stand neben anderen der zukünftige Kinderprinz Linus Bayards, der eine Botschaft hat.
Die 5. Jahreszeit jeder feiern soll, das ist nichts Schlimmes, das ist was, das man richtig rocken soll.
Nach vielen unschönen Szenen im vergangenen Jahr mit Randale, Wildpinklern und Betrunkenen soll jetzt alles besser werden. Direkt von der Bühne kommend sagte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker.
Der Heumarkt ist voller schunkelnder, singender, maskierter, fröhlicher Kölnerinnen und Kölner und Gäste natürlich. Und wir sind in diesem Jahr sehr, sehr gut vorbereitet und gehen davon aus, dass das heute wirklich ein richtig guter Tag wird für Köln und für alle, die hier sind.
Mehr Ordnungskräfte, Glasverbot und vor allem mehr öffentliche Toiletten sollen das garantieren.
Jochen Hilgers berichtete aus Köln. Und damit kommen wir zum Sport am Sonntag mit Claudia Hogestrahl.
Und ich habe ein bisschen Fußball dabei. Die letzte Partie des 11. Spieltages ist gerade in der Pause. Die Spieler von Frankfurt und Schalke in der Kabine. Und zur Halbzeit steht es zwischen beiden Mannschaften noch 0:0. Philipp Hofmeister berichtet.
Es ist spannend, es ist intensiv, es ist teilweise auch richtig temporeich hier heute Abend in Frankfurt. Aber die Tore, die fehlen nach 45 Minuten zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Schalke 04. Die Frankfurter mit ihrer 3-Mann-Büffelherde vorne im Sturm versuchen immer wieder mit viel Tempo ins Spiel hineinzukommen und Torchancen zu kreieren. Aber es gelingt ihnen nicht, weil die tiefstehenden Schalker das bislang ganz hervorragend verteidigen. Königsblau seinerseits mit der besten und einzigen Chance dieser Partie. Nationalstürmer Marc Uth nach einer guten halben Stunde mit einem Linksschuss aus 20 Metern. Der rauschte knapp am Frankfurter Tor vorbei. Viele Zweikämpfe, viel Physis, aber eben keine Treffer. 0:0 nach 45 Minuten zwischen Frankfurt und Schalke.
Und heute Nachmittag hat Bayer Leverkusen seinen Achterbahnkurs weiter fortgesetzt. Heute ging es wieder runter. Eine 0:3 Niederlage bei RB Leipzig. Und das, so Leverkusens Trainer Heiko Herrlich, geht auch völlig in Ordnung.
Ja, die Niederlage ist absolut verdient. Wir haben es heute nicht geschafft, Struktur in unser Spiel zu bekommen. Im Prinzip sind alle drei Tore passiert, direkt nach dem Einwurf. Und das ist natürlich umso ärgerlicher, weil wir gerade wussten auch, dass Leipzig das vorhat. Und in vielen entscheidenden Situationen im Spiel sind wir immer einen Tick zu spät gekommen.
Leipzig hat mit dem Sieg noch den FC Bayern überholt, ist nun neuer Tabellendritter. Die Bayern sind vorerst Vierter, denn auch Frankfurt, das ja gerade spielt, könnte sich noch an den Münchnern vorbeidrängeln. Leverkusen hingegen ist nur 3 Punkte vom Tabellenkeller entfernt. In der zweiten Liga hat Bielefeld 1:1 in Ingolstadt gespielt. Union Berlin hat Greuther Fürth mit 4:0 geschlagen und St. Pauli von Platz 3 verdrängt. Und Magdeburg hat mit 2:3 gegen Regensburg verloren. Und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat zum Abschied von Bundestrainer Markus Sturm einen Sieg verpasst. Die DFB-Auswahl verlor zum Abschluss des Deutschlandcups mit 0:2 gegen die Slowakei.
Das war der Sport mit Claudia Hogestrat und das war das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.